Vater, so treten wir hinzu zu dir, der Quelle des Lebens, und wir bitten, dass du unseren Durst nach Leben stillst, dass dort, wo wir uns bei anderen Quellen bedienen, dass du uns das zeigst, uns überführst und uns hinführst immer wieder und hinziehst zu dir, dass wir jetzt heute von deinem lebendigen Wort kosten dürfen und erleben dürfen, wie du unseren Hunger und unseren Durst nach Leben stillst. Das erbitten wir, Vater, in Jesu Namen. Amen. In den vergangenen Wochen haben wir miteinander den Teil des Epheserbriefes uns angeschaut, der sehr praktisch ist, wo Paulus entfaltet, was es bedeutet, als Christ zu leben. Und wie das Licht des Evangeliums den Alltag und das Leben durchdringen kann. Wir haben begonnen, damit uns das anzuschauen, als Paulus darüber spricht, wie unsere Worte, unsere Taten geprägt sein sollen von dieser Liebe und dass wir als Kinder des Lichts, wir haben diese Identität, wir müssen nicht erst durch unser Verhalten zu dieser Identität gelangen. Haben wir gesehen, wie Paulus das in unterschiedlichen Etappen und in unterschiedlichen Lebensbereichen entfaltet. Wir haben letzte Woche über die Weisheit gesprochen und das Geist erfüllt werden und auch vorher schon über Zorn, Ehrlichkeit und ähnliche Themen. Vor einiger Zeit hatte Wilfried Haubeck die Haustafel schon aufgegriffen und darüber gepredigt. Da hatte Viktor auch schon Gottesdienstleitung. Und dort haben wir gesehen, wie Paulus im Grunde diese gute Nachricht als Anlass nimmt und deutlich macht, wie es unsere Beziehungen als Ehepaare prägen und verändert. Weil es nicht mehr in Hierarchien gedacht ist, sondern in gegenseitiger Unterordnung und gegenseitiger Verantwortung und unterschiedlichen Aufgaben an der Stelle. Und im Anschluss an diese Haustafel, und wir sind immer noch in dieser Haustafel drin, eine Haustafel bestand nämlich nicht nur aus Anweisungen für Ehepaare, sondern für den gesamten Haushalt. Und dazu zählen auch Kinder und Sklaven zu der damaligen Zeit. Dazu sage ich nachher auch noch mal mehr. Also Angestellte, die mit im Haushalt lebten. Und in der heutigen Haustafel sehen wir, wie das Licht des Evangeliums nicht nur am Sonntag leuchten soll, sondern den Montag erhellen soll. Das Licht der Liebe des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes will hineinscheinen auf unseren Esstisch, in unseren Büroalltag, in unsere Werkstätten, aber auch, wo wir mit Menschen zu tun haben, die zu unserer Familie gehören. Und so lesen wir uns zunächst einmal diesen Abschnitt aus Epheser 6, die Verse 1 bis 9 durch. Und ihr könnt gerne mitlesen. Hier vorne findet ihr die Basisbibel. Ihr könnt aber auch gerne in euren Übersetzungen mitlesen. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. Ihr gehört auch zum Herrn. Und so ist es richtig vor Gott. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das ist das erste der 10 Gebote, mit dem ein Versprechen verbunden ist. Dann wird es gut gehen und du wirst lange leben auf der Erde. Und ihr Väter, macht eure Kinder nicht zornig. Erzieht sie vielmehr mit Zurechtweisung und Ermahnung, wie es dem Herrn entspricht. Ihr Sklaven, gehorcht dem Herrn dieser Welt. Tut es mit Furcht und Zittern und aus ehrlicher Überzeugung, als würdet ihr Christus selbst gehorchen. Tut das nicht, um gesehen zu werden und den Menschen zu gefallen. Handelt vielmehr als Diener von Christus, die aufrichtig und gern Gottes Willen befolgen. Leistet bereitwillig euren Dienst. Tut es den Herrn und nicht den Menschen zu. Ihr wisst ja, wer etwas Gutes tut, wird vom Herrn zurückerhalten. Dabei ist es gleichgültig, ob er Sklave ist oder frei. Und ihr Herren, behandelt eure Sklaven entsprechend. Verzichtet auf Drohung. Ihr wisst ja, dass sie denselben Herrn im Himmel haben wie ihr. Und der ist ein unparteiischer Richter. Wir schauen uns zunächst den ersten Abschnitt dieser Haustafel an, die wir im Kapitel 6 finden. Wie gesagt, es ist eine Fortführung der Haustafel, die wir sehen, aber in Kapitel 6 beginnt Paulus damit, die Kinder anzusprechen. Und hier findet schon die erste Revolution im Text statt, die uns heutzutage gar nicht so bekannt ist. Denn wir bauen auf einem Erbe auf, bei dem wir gar nicht wissen, dass es eigentlich christlich ist. Denn lange Zeit, die längste Zeit der Menschheitsgeschichte, galten Kinder nicht als vollwertige Lebewesen. Erst wenn sie erwachsen wurden, bekamen sie die Würde eines Menschen. Und in der Antike, dass Kinder mit angesprochen werden. Und hier streiten sich die Ausleger, ob es um erwachsene Kinder geht oder Teenie-Kinder, die jetzt nicht im Gottesdienst sind, statt im Kindergottesdienst hier bei den Erwachsenen sind. Darüber ist zu streiten. Aber wichtig ist, Paulus spricht Kinder an. Und er spricht bewusst gegen eine Regel, die im Römischen Reich total vertreten war. Denn der Patriarch, der Vater, war der Herr des Hauses und ihm unterstanden die Kinder. Und deswegen ist es manchmal so interessant, wie romantisch die römische Kultur verklärt wurde. Absolut unmenschlich im Vergleich zu heute. Denn der Vater hatte absolutes Recht, über das Leben und den Tod seiner Kinder zu bestimmen. So wurden lange Zeit in Rom und im Umfeld Mädchen ausgesetzt, weil sie nicht der Familie irgendwelchen Nutzen bringen konnten. Unmenschlich, was wir hier sehen. Und Paulus spricht hier noch nicht mal die Jungs an, sondern er spricht die Kinder an und erhebt damit die Würde der Menschen. Ein Skandal der damaligen Zeit in Ephesus, unerhört. Wir überlesen das, weil wir geprägt sind von Georg Müller beispielsweise. Der zur Zeit der industriellen Revolution, das ist noch nicht mehr so lange her, Sonntagsschularbeit gemacht hat und damit Bildung für Kinder ermöglicht hat aus industriellen Familien. Das ist alles Erbe, auf dem wir aufbauen. Und es beginnt damit, ihr Kinder, und er spricht sie hier an, und das ist wichtig, was er hier sagt. Er sagt, gehorcht euren Eltern. Er spricht sie nicht als Gegenstände, er spricht sie nicht als Sachen an, sondern er spricht sie als ethisch verantwortliche Personen an. Er spricht sie als jemand an, die etwas tun können und reif genug sind, um angesprochen zu werden. Die Teenager und Kids, die jetzt hier gerade sitzen, denken, boah, ja, jetzt sagt er mir, dass ich meinen Eltern... Das gilt auch für die erwachsenen Kinder, aber dazu kommen wir gleich. Diese Aufforderung, die Paulus hier an die Kinder bringt, ist etwas Wichtiges. Und der Zusatz, den ihr da seht, den habe ich verändert. In der Basisbibel ist es etwas umständlich formuliert, wortwörtlich steht im Herrn. Den Zusatz schauen wir uns an. Aber wichtig ist, die Aufforderung zum Gehorsam steht unter dieser Überschrift, die wir in Kapitel 5, Vers 21 lesen. Dieser Überschrift über der Haustafel. Denn diese Überschrift regelt nicht nur die Beziehung zwischen Mann und Frau. Ordnet euch einander in Christus unter. Dasselbe gilt auch hier. Gehorsam ist nicht losgelöst von der gegenseitigen Unterordnung, sondern ich ordne mich dem anderen unter in Christus. Denn Väter, Mütter und ihre Kinder sitzen im selben Gottesdienstsaal. Und Paulus spricht die Kinder an und sagt, ordnet euch unter oder gehorcht euren Eltern, unterstellt euren Willen den Eltern im Herrn, also in Christus. Nicht als bloße, lästige Pflicht. Nicht aus Angst vor Strafe, sondern als ein Akt meiner Gottesbeziehung, meines Gottesdienstes. Im Herrn, aus und in Christus. Weil ich zu ihm gehöre, gehorche ich meinen Eltern, weil Gott sie in mein Leben hineingestellt hat, um für mich zu sorgen. Wenn Kinder Respekt zeigen, tun sie das primär für Jesus, weil sie seine Autorität damit auch anerkennen. Und Paulus zitiert hier das fünfte Gebot Ehre Vater und Mutter. Und er macht nochmal deutlich, dass es das erste Gebot ist, das eine Verheißung mit sich bringt. Eine Verheißung, die deutlich macht, dass die Erfüllung dieses Gebotes Leben hervorbringen wird. Aber bevor wir darauf eingehen, malt euch euren Esstisch doch mal aus, wenn ihr mit eurer Familie dabei sitzt. Da sitzt nicht nur ihr, eure Eltern oder eure Kinder. Nicht nur diejenigen, die an euch schuldig geworden sind, die euch etwas schuldig geblieben sind. Vielleicht den Respekt, vielleicht die Anerkennung, vielleicht den Gehorsam, vielleicht die Zeit, sondern sitzt Christus mit am Tisch. Mit seinen durchbohrten Händen, mit seiner durchstoßenen Seite, der sagt, ich war der Sohn, der du nie sein konntest. Ich war das Kind, das du nie sein konntest. Ich war gehorsam bis in den Tod, damit du aus meiner Liebe deine Eltern, die unvollkommen sind, lieben kannst. Weil ich dich geliebt habe, als du unvollkommen warst. Da sitzt Christus, der Sohn. Auch wenn eure Kinder euch Liebe, Respekt und Dinge schuldig geblieben sind, sitzt er da, der Sohn, der dem Vater gehorsam war, obwohl er es nicht wollte. Der nach einem Ausweg suchte, aber sagte, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Er sitzt mit am Tisch. Er ist nicht losgelöst, sondern er ist mitten dabei und scheint mit diesem Licht in eure Familie hinein. Und er verspricht, wenn ihr in dieser Art lebt, wird Leben entstehen. Ups, du klickst du zurück in die Folie? Dann wird es euch gut gehen und du wirst lange leben auf der Erde. Diese Verheißung gilt auch heute noch. Und die Bibel zeigt uns so ehrlich, so unverblümt ehrlich, was passiert, wenn es nicht ist. Und das bei Glaubenshelden. Weil Jakob, der sich seinen Segen erschlichen hat, hat sein Leben lang unter den Konsequenzen dieser Art des Lebens leiden müssen. Er hat sich den Segen seines Vaters durch Betrug erschlichen. Er wollte seinen älteren Sohn segnen. Jakob intrigierte und musste erleben, wie dieser Ungehorsam ihn sein Leben lang verfolgte, wie er betrogen wurde und wie selbst seine Frau einen Götzen vor ihm versteckte und auch gegen ihn ihr wisst, was ich meine. Unsere Taten haben Folgen. Und die Bibel ist da ehrlich, schonungslos. Es ist nicht ein Tun-Ergehen-Zusammenhang, sondern es ist das, was ich sehe, das wird entstehen. Das ist die Frucht, die ich ernten werde. Wenn ich ungehorsam sehe, werde ich ungehorsam ernten. Mein Onkel hat 6 Jungs. Und mein Vater erzählte immer wieder die vielen Nächte, wo mein Opa auf den Knien war, um für diesen Jungen zu beten. Und mein Opa sagte immer, ich wünsche dir, dass du gehorsamere Kinder kriegst, als du einer bist. Und letztens habe ich mit meinem Onkel gesprochen, der hat gesagt, Johann, ich bereue jeden Moment, wo ich meinem Vater nicht gehorsam war. 6-mal hat mir Gott das zurückgegeben, was ich meinen Eltern gegeben habe. Der hat so viel Mist gemacht. Also so ein Lebemann, Evangelist durch und durch, Grenzen sind so eine Sache. Aber der hat das erleben müssen, wo er sagte, ich habe selber eine Haltung angenommen, die ich meinen Jungs weitergegeben habe. Und das war etwas krass. Und hier eine wichtige Unterscheidung. Wir müssen uns gegenseitig unterordnen. Aber wenn ihr noch abhängig und jung seid, dann gehorcht euren Eltern. Wenn ihr erwachsen seid, seid ihr nicht dazu verpflichtet, alles zu tun, was eure Eltern sagen. Aber ihr seid dazu verpflichtet, sie zu ehren, bis sie sterben. Das heißt nicht, dass ihr alles gut finden müsst, was sie sagen. Aber sie verdienen den Respekt, als eure Eltern. Und das heißt auch, ihnen zu vergeben für ihre Schuld. Und das heißt, und das, auch da gibt es manchmal Menschen, die gefangen sind von der Schuld, die ihre Eltern an ihnen begangen haben. Weil meine Eltern mich dazu und dazu gezwungen haben. Nie im Leben werde ich das machen. Merkst du, wie unfrei du bist? Allein durch diesen Satz. Da hältst du deinen Eltern immer noch etwas vor. Und dieses Thema ist so groß, ich könnte noch sehr viel länger darüber predigen. Aber die Anweisung, die er hier dann an die Väter stellt. Und ich glaube, dass Väter hier etwas mehr dazu neigen als Mütter. Reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Und was hier Paulus meint, ist, dass er deutlich macht, wir sollen nicht unsere Autorität ausspielen. Nicht die anderen erniedrigen. Denn Zorn entsteht, wenn man etwas beschützen will. Und bei Kindern, wenn man sie die ganze Zeit erniedrigt, entsteht Zorn, weil sie sich in ihrer Würde unterdrückt fühlen. Und irgendwann entsteht Rebellion. Zorn entsteht aber auch, wenn ich jemanden komplett vernachlässige. Wir haben momentan echt ein Problem mit zornigen Kindern. Wisst ihr warum? Weil die keine Grenzen haben. Die sind vollkommen vernachlässigt. Und was ist die Reaktion? Sie sind mit Wut draußen, um irgendwie eine Grenze zu bekommen. Und wir machen uns schuldig daran. Und diese Anweisung, die Paulus hier gibt, ist nicht leicht. Auch für mich, ich habe 3 Jungs. Und das sind immer wieder Machtkämpfe, immer wieder. Meine Frau sagt immer wieder, ich kenne das nicht. Die hat nur Schwestern, die kennt das nicht. Da gab es andere Konflikte, aber Jungs, die messen sich und immer wieder. Und manchmal ist mein Vaterherz sehr stolz und sagt, nee, warte mal. Die können das nicht besser wissen als ich. Warum? Oh. Und ich merke, dann erniedrige ich sie, um mich besser zu fühlen. Und das löst Zorn aus. Und da werde ich schuldig an meinen Jungs. Und wie oft musste ich mich dafür bei ihnen entschuldigen und sie um Vergebung bitten? Jetzt eine Frage an die Väter. Hast du dich mal bei deinen Kindern entschuldigt für den Zorn, den du in ihnen ausgelöst hast? Dadurch, dass du sie unterdrückt hast. Dass du sie ihrer Würde beraubt hast. Wenn nicht, dann mach das. Bitte um Vergebung, weil sie von Christus genauso erkauft wurden wie du. Herausforderndes Thema. Und wie gesagt, wir haben hier nicht die Zeit, das in die Tiefe zu entfalten. Aber Paulus macht das Ziel deutlich. Er zieht sie vielmehr in Zurechtweisung und Ermahnung, wie es dem Herrn entspricht. Also in gesunden Grenzen. In Zurechtweisung, indem man sie navigiert, ihnen Orientierung gibt, aber auch Ermahnung. Und hier steht nicht das Wort Parakaleo, sondern ein anderes Wort, was deutlich macht, hey, das, was du machst, wird schlimme Konsequenzen haben. Mach das nicht. Es geht nicht nur um Strafgericht, sondern um deutlich zu machen, das Ziel, was du hast, ist nicht gut, aber nicht in Macht. Und das Bild dafür, was mir hilft, ist wie ein junger Trieb. Ich habe euch schon mehrfach gesagt und gezeigt, ihr habt das mit der Orchidee vielleicht noch vor Augen, dass ich nicht den grünsten Daumen habe. Aber ich habe mitgekriegt, dass man junge Triebe auf eine gewisse Art und Weise formen kann. Aber eben nur bis zu einem gewissen Grad. Denn irgendwann macht's Knacks. Und dann entsteht selbst bei einem jungen Trieb ein Bruch, der nicht mehr so gesund zusammenwächst. Das Ziel, was Paulus hier deutlich macht, ist, dass wir formen sollen. Mit Klarheit, mit Regeln, mit Grenzen. Aber eben nicht mit Macht, sondern mit Liebe, die von Christus, denn so entspricht es dem Herrn. Wie erzieht Gott denn? Indem er seinen Sohn gibt. Hingebungsvoll. Aber mit Klarheit, sein Wort gibt. Jesus hat ja nicht die Bergpredigt zum Spaß gehalten. Sondern er gibt sie seinen Jüngern, um deutlich zu machen, so will Gott der Vater sein Reich bauen. Und so sollen auch wir erziehen. Aber nicht aus uns, sondern aus seiner Kraft, aus seiner Liebe. Und dieser Esstisch, den du vor dir hast, ist der Übungsplatz der Liebe. Kinder werden dir mit ihrem Spiegel viel mehr über dich zeigen als viele andere Situationen in deinem Leben. Ein Prediger hat einmal ein tolles Beispiel genannt, hat gesagt, wenn man alleine ist, denkt man, boah, man ist schon gut. Man ist schon gut. Und dann kommt ein Partner, eine Ehefrau. Und er sagt, das ist, als ob du deine guten Töne und deine schlechten Töne an einen Verstärker anschließt. Die guten Sachen werden verstärkt. Die schlechten aber auch. Und wenn du Kinder bekommst, ist, als ob du noch eine Endstufe und eine fette Anlage dazu schaltest. Mit Schlafmangel, mit allem drum und dran, wird jeder Misston plötzlich viel deutlicher hörbar. Aber da kann die Liebe Christi hinein und es verändern. Mit der Liebe, mit der er uns errettet hat. Und dazu seid ihr aufgefordert, dazu seid ihr eingeladen. Dafür leuchtet das Licht der Liebe in euer Leben hinein, damit ihr immer mehr verwandelt werdet. Als Kinder und auch als Eltern. Und das ist nicht leicht, sondern erfordert ganz viel Hingabe und Mut. Und das andere ist das Licht am Arbeitsplatz. Und jetzt switchen wir, denn wir sind immer noch am Montag. Das Licht, was am Sonntag scheint, scheint nicht nur am Esstisch, sondern es scheint auch in dein Büro hinein, zu deiner Werkbank. Und am Anfang dieser Passage hören wir etwas, was uns echt aufstößt. Und wir zucken vielleicht sogar zusammen bei Vers 5. Ihr Sklaven gehorcht. Und wir fragen uns, warum hat Paulus nicht einfach die Sklaverei abgeschafft? Was ist das? Und viele verwenden hier dieses Argument und sagen, guckt mal, die Bibel ist nicht gegen Sklaverei. Das ist voll das tyrannische Buch. Und das zeigt nur, dass sie keine Ahnung haben. Denn was Paulus hier macht, ist eine typische Art, wie das Evangelium eine Gesellschaft verändert. Das Evangelium agiert anders als der Islam. Der Islam kommt mit der Scharia und deckt drüber und sagt, so läuft es hier. Wir haben die Macht und ihr gehorcht. Das Evangelium durchdringt eine Gesellschaft mit der Liebe und verändert sie von innen heraus. Denn Sklaverei war etwas, was total typisch war in der damaligen Gesellschaft. Und es gab im Römischen Reich unterschiedliche Formen von Sklaven. Es gab die Haussklaven und dazu gehörten oft Menschen, die in wirtschaftliche Probleme gerieten und dadurch eine Schuld abarbeiteten bei einem Herrn. Und einige verkauften sich sogar absichtlich in die Sklaverei, weil sie damit Arbeitssicherheit hatten. Denn sie hatten oft die Wahl, gehe ich als Tagelöhner jedes Mal ans Tor und gehe das Risiko ein, vielleicht nicht für meine Familie sorgen zu können, oder verkaufe ich mich in eine Sklaverei und diene einem Herrn und der gibt mir quasi Geld dafür und ich bleibe. Das ist ein Arbeitsverhältnis, was dadurch entstand. Es gab aber auch Kriegssklaven, die bei Eroberung erobert wurden. Wahrscheinlich meint Paulus hier die Haussklaven. Aber es spielt im Grunde keine entscheidende Rolle, denn Paulus bricht hier wieder etwas auf. Denn die Sklaven, wenn sie einem Herrn gehörten, und wichtig, es ist anders als das, was wir so aus der Geschichte der jüngeren Sklaverei kennen, wo Sklaverei meistens auf eine Kultur oder auf eine Hautfarbe, eine Ethnie zurückzuführen war. In Klammern, heute gibt es mehr Sklaven denn je auf der Welt. Arabische Emirate und diese Region, wo Inder in Indien enorme Zahlen an Sklaven, wo Menschen keine Rechte haben. Allerdings kein christliches Land, wo es Sklaverei gibt. Nur mal so. Und Paulus führt hier diesen skandalösen Satz ein, ihr Sklaven gehorcht dem Herrn dieser Welt. Und er spricht Sklaven an, die noch weniger Rechte hatten als Kinder. Und er spricht sie als ethische Personen wieder an. Er gibt ihnen damit Würde, etwas zu tun. Und zwar auf eine Art zu leben, wie es dem Herrn entspricht. Und er spricht sie an und sagt, gehorcht den Herren dieser Welt. Es ist egal, welchen Herrn ihr habt. Gehorcht ihnen, als würdet ihr Christus selbst gehorchen. Und ihr müsst euch vorstellen, dieser Brief wird vorgelesen in der Gemeinde in Ephesus. Und dort sitzen Sklaven und ihre Herren im selben Raum. Und Paulus spricht plötzlich die Sklaven an und sagt, gehorcht ihnen, Aber nicht, weil sie so toll sind. Weil sie so viel Macht über euch haben. Nein. Gehorcht ihnen, als wären sie Christus selbst. Und hier wird plötzlich Gehorsam, Arbeit, die Unterordnung, nicht ein Akt der Gewalt, der Pflicht. Darin sind wir Deutschen ja gut, ne? In Pflichterfüllung. Nein, es ist ein Akt des Lobpreises, der Anbetung und der Hingabe. Paulus erhebt hier die Würde der Sklaven und infiziert diese Gemeinschaft mit dem Virus der Liebe, der diese Art der Beziehungen komplett durcheinander. Denn hier kriegen plötzlich Sklaven Würde. Das führt nachher dazu, dass irgendwann in Großbritannien Christen sagten, so können wir nicht mit Ebenbildern Gottes umgehen. Die dafür kämpften, dass Sklaverei abgeschafft wird, weil der Virus der Liebe diese Gesellschaft durchzogen hat. Und wir sind schuldig geworden als Christen. Und ich sage nicht, dass wir fehlerlos waren. Auch Christen haben früher Sklaven gehalten. Aber der Virus der Liebe brauchte diese Zeit, um uns zu verändern. Aber wichtig ist, wenn wir in einem Verhältnis sind, wo wir, und deswegen beziehe ich es gerade auf Arbeitsverhältnis. Keiner von uns ist heute in einem Sklavenverhältnis, auch wenn sich vielleicht dein Arbeitsplatz so anfühlt. Aber da wird auch von dir erwartet, dass du gewisse Aufgaben erfüllst. Wir leben in einem System der ökonomischen Unterordnung. Und die radikale Botschaft für dich am Montagmorgen lautet, dein eigentlicher Chef sitzt nicht im Eckbüro, ist dir nicht über Zoom dazugeschaltet. Dein Chef ist Jesus Christus selbst. Ganz gleich, welche Aufgabe auf dich wartet. Paulus betont, dass wir sie zu erledigen haben. Nicht aus Angst vor Strafe, sondern weil Jesus der Chef ist. Und das verändert alles. So wird Arbeit zum Gottesdienst. Und selbst für Hausfrauen, Hausmänner, wo sich die Arbeit oft unsichtbar anfühlt, weil niemand klatscht, es keinen großen Gehaltscheck am Ende des Monats gibt, obwohl man immer wieder die dreckige Wäsche waschen muss, auch diese Arbeit ist Gottesdienst, denn Jesus ist dein Chef. Und Martin Luther schrieb es in einer Predigt sehr schön. Wenn du die Wohnung reinigst, bringst du Ordnung aus dem Chaos. Genauso wie in Genesis 1. Gott ernährte die Welt nicht durch Wunderbrot, das vom Himmel fällt, sondern durch die Hände der Milchmagd, des Bauern und der Mutter, die den Brei kocht. Dein Dienst am Esstisch ist ein Dienst direkt für den König. Und auch wenn du im Ruhestand bist und aus diesem klassischen Arbeitssystem ausgestiegen bist, bist du ein Verwalter. Du bist immer noch ein Verwalter und du dienst immer noch demselben König. Dein Kapital, deine Zeit, dein Einfluss gehören dem Herrn, Christus. Und er ist immer noch dein Herr und dein Chef, auch wenn du nicht mehr arbeiten gehst. Du arbeitest also nicht mehr, um Profit zu machen, sondern du arbeitest für Gottes Ehre. Und wo sein Licht dich gebrauchen will, dort ruft er dich immer wieder hin. John Stott sagt einmal, eine Hausfrau bereitet das Essen so zu, als würde Jesus selbst davon essen. Und ich füge hinzu, genauso repariert ein Kfz-Mechaniker das Auto, als würde Jesus selbst damit fahren. Oder ein Schweißer, als würde Jesus selbst der Kunde sein. So wird Arbeit zu einem Akt der Liebe. Nicht nur Pflicht. Ich diene den Menschen, als wäre Christus selbst. Und mein Vater war mir ein Vorbild, der an der Kantbank arbeitete. Und er sagte, du, die Qualität, die ich abliefern will, mache ich nicht für Friedhelm Loh, obwohl er ein guter Chef war. Ich mache es, als ob Jesus diesen Schaltschrank kauft. Weil er sein Bestes für mich gegeben hat, will ich mein Bestes machen. Und Paulus warnt davor, es einfach nur zu tun, tut das nicht, um gesehen zu werden und den Menschen zu gefallen. Und er benutzt hier einen Begriff, der schön übersetzt werden kann mit Augendienerei. Tut es nicht, damit ihr vor den Augen dienen könnt. Die jungen Leute hören momentan in den sozialen Medien ein Lied, wovon ich wahrscheinlich bald ein Trauma kriege, weil meine Jungs das wiederholen. Du bist gut genug. Und es gibt eine Version davon, die heißt Arbeitszeitbetrug. Und die Leute finden das so lustig. Und Paulus sagt, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Dient nicht so, wenn ihr nur gesehen werdet. Erledigt nicht nur eure Arbeit, wenn ihr gesehen werdet, sondern dient so, als ob ihr Christus selbst dient. Handelt vielmehr als Diener von Christus, die aufrichtig und gern Gottes Willen befolgen. Und das ist eine ganz andere Art der Arbeitsethik. Integrität bedeutet, dass du derselbe Mensch am Schreibtisch bist, wenn du alleine bist, wie wenn du im Meeting bist. Du arbeitest nicht, um Menschen zu gefallen, sondern weil du die Gaben, die Gott dir gegeben hat, als guter Verwalter einsetzt. Denn deine Arbeit ist Teil deiner Berufung. Es ist nicht irgendwie ein Job, den du einfach nur erledigst, es ist Teil deiner Berufung. Du wurdest geschaffen, um zu arbeiten. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Du wurdest als Ebenbild Gottes geschaffen, um mit ihm zu kultivieren, diese Schöpfung in etwas zu verwandeln. Das ist der Arbeitsauftrag gewesen am Anfang der Schöpfung. Und wenn wir Berufung hören, denkt ihr meistens an wahrscheinlich Pastoren und Missionare. Die haben nur eine Berufung. Nein, du hast eine Berufung mit deiner Arbeit. Egal, ob du Bäcker bist, ob du Fensterinstallateur bist, Kfz-Mechaniker, Hausfrau oder vielleicht jetzt sogar im Ruhestand und einfach nur Großvater und Großmutter. Eric Little, ich springe ein bisschen vor. Eric Little, der berühmte Läufer aus dem Film Chariots of Fire, stand genau an dieser Bruchstelle. Seine Schwester Jenny befürchtete, dass sein Fokus auf den Sport, denn er lief so gerne, ihn von seinem eigentlichen Ruf als Missionar in China ablenken würde. Und sie kritisierte ihn dafür. Doch Little, der sehr erfolgreich war und damit auch ein großes Zeugnis für Gott war, schaut euch mal den Film Chariots of Fire an, begriff, dass seine Arbeit kein Hindernis für den Glauben ist, sondern ein Ort, an dem er Gottes Gegenwart feiern konnte. Er erkannte, dass Gott in seiner Gabe präsent ist, die er geschenkt hat. Egal ob beim Verfassen eines Briefes, bei der Erziehung der Kinder oder bei irgendwelchen anderen Sachen. Auch auf der Rennbahn. Und Little sagte einen tollen Satz. Er sagte, Gott hat mich für China gemacht. Aber er hat mich auch schnell gemacht. Und wenn ich laufe, dann spüre ich Gottes Wohlgefallen. Wenn du etwas kannst, dann ist es ein Geschenk Gottes. Und wenn du es tust, mit Liebe zu ihm, dann spürst du, wie Gott Wohlgefallen hat an dem, was du tust. Und hier kommen wir zum Kern unserer Sehnsucht. Dieses Licht. Und eine Sehnsucht unserer Zeit. Denn viele Menschen machen ihre Arbeit als eine Art Ersatzgott. Und sie streben nach Erholung. Und sie definieren ihren gesamten Wert über ihre Karriere, über das, was sie erreicht haben, über den Status, den sie sich leisten können. Und so wird Erholung oft dann nur zur Abwechslung, um dem eigentlichen Ziel zu folgen. Aber auch hier findet gerade ein Wechsel in der Kultur statt und Erholung wird zu einem Ersatzgötzen. Die Menschen arbeiten nur, um sich Erholung leisten zu können. Und sie verlieren den Blick auf die Bedeutung und den Wert von Arbeit. Und das ist beides gefährlich. Wenn ich Arbeit zu meinem Götzen mache, opfere ich meine Kinder für die Überstunden. Wenn ich Erholung zu meinem Götzen mache, opfere ich meine Berufung für diesen Götzen. Wenn ich nur auf das Wochenende hinlebe, verpasse ich die Woche, wo Gott mich gebrauchen will. Wenn ich nur für die Arbeit lebe, verpasse ich die Stille und Gott selbst und die Menschen, die er um mich herumgestellt hat. Und in beiden Fällen ist es schwierig. Darum vielleicht ein Tipp. Wenn du am Schreibtisch sitzt, wenn du morgen ein Telefonat führst, bevor du das erste Telefonat führst, nimm Jesus mit hinein. Sag leise, Herr, dieses Gespräch führe ich jetzt für dich. Das mache ich für dich. Und wenn dir die Liebe fehlt, dann versuch in deinem Gegenüber, in dem Kunden, der dir gegenübersteht, Christus zu sehen, der selbst in diese Welt gekommen ist. Splitter hatte, wahrscheinlich Schwielen an den Händen, gearbeitet hat. Viel länger, als er gepredigt hat. Aus Liebe zu dir hat er den Himmel verlassen, um so zu arbeiten. Wir kommen ans Ende. In dieser Predigt habe ich einige große Themen aufgerissen. Und ich möchte dir Mut machen, das nochmal zu vertiefen, wo es tiefer werden soll für dich. Da empfehle ich dir entweder Michael Stahl, wenn es um deine Vaterbeziehung geht. Ich empfehle dir das Buch Jünger wird man unterwegs, ist auch vorne auf dem Büchertisch zu finden. Tolles Buch über Nachfolge und wie Berufung eben am Montag gelebt werden kann. Ganz besonderes Buch. Ich möchte dir nur Mut machen, dass wenn du morgen ganz früh am Frühstückstisch sitzt und die Kinder durch die Ferien viel zu viel Energie haben und deine Geduld schon nach dem ersten Kaffee kurz vor Null ist, stell dir vor, Jesus sitzt mit am Tisch. Wenn du zur Arbeit gehst, dann spüren nicht die bittere Unlust, sondern Jesus geht mit. Arbeite so, als ob du mit ihm arbeitest, als ob er dabei ist, als ob er dein Kunde ist. Und es ist schwer, weil wir es oft versuchen, aus unserer Kraft, aus unserer Liebe herauszutun. Aber wir leben im Licht seiner Liebe. Und dazu lädt er uns ein, ihn in die Mitte unseres Lebens zu stellen und von ihm zu schöpfen. Und das wollen wir jetzt tun. Denn wenn wir beten, wenn wir Gott anbeten, dann halten wir uns ihm hin und sagen, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Sei du der Mittelpunkt in meiner Schwäche, in meiner Stärke, in all dem, was ich nicht habe. Denn dazu dient Anbetung. Und dazu lade ich dich ein. Und vielleicht hast du es noch nie gemacht. Dann lade ich dich ein, heute Christus in den Mittelpunkt deines Lebens zu stellen. Sei du der Mittelpunkt. Amen.